Es folgt eine Konversation mit Lemuela Wutz. Lemi und ich kennen uns noch von unseren gemeinsamen Zeiten beim HSV Triathlon Kärnten, obwohl wir in Wien, respektive Wien und Umgebung, aufgewachsen sind. Lemi hat mit 15, 16 generell in den Ausdauersport erst hineingefunden, prädominant Laufen, hat dann 4 Jahre während ihres Bachelorstudiums auf einer amerikanischen Uni und einem Cross-Country- und Track-and-Field-Laufteam verbracht, studiert nun ihren Master Architektur in Schweden und widmet sich leidenschaftlich und dezidiert dem Ausdauersport Laufen sowie Triathlon. Zur generellen Einordnung, wir reden hier von einer 5K-PB von 16,51, einer 10K-PB von 35,58, einer Halbmarathon-Bestzeit von 1,20 sowie, obwohl sie hauptsächlich Läuferin ist, mehreren Podiumsplatzierungen bei österreichischen Staatsmeisterschaften Triathlon Aquathlon und auch einer Medaille Age Group Triathlon. Wir reden über das Leben als Athletin auf einer amerikanischen Universität, den Selbstfindungsprozess im Ausdauersport, Triathlon und Laufen und wohin es Lemi demnächst noch verschlagen könnte. Begleitet uns auf diesem Retalk durch die Höhen und Tiefen der Freuden des Ausdauersports, des Lebens und der Faszination für die pure Leidenschaft an der Bewegung. Have fun! Ja, guter Punkt, start mal, wo du bleibst. Lemi, Wutz, willkommen im Rework Podcast.
Dankeschön.
Wie cool, dass du jetzt da bist.
Ja, voll, ich find's auch super.
Ich meine, ich kann mich noch an diverse Triathlons erinnern, wo wir beide am Start waren. Mhm. Wir sind jetzt nicht mehr beim gleichen Verein, oder? Oder bist du immer noch beim HSV?
Nee, ich habe eigentlich jetzt gerade erst gewechselt zu Omniviagic.
Ja. Also auch lustig, dass wir dann irgendwie, obwohl wir eigentlich beide based Wien und Umgebung waren, dann bei dem Kärntner Verein gelandet sind.
Mich sprechen jetzt noch Leute an, so, hey, bist du nicht eigentlich aus Kärnten? Und ich so, nö, eigentlich sollte man das hören, aber...
Sollte man, ja, bei mir aber auch. Und ich bin ja aus Kärnten, also...
Voll,
ich bin ja komplett, also ich meine, in Wien aufgewachsen, aber ansonsten born and raised, mehr oder weniger, in Kärnten. Okay. Bei dir war es ja damals wegen deinem Trainer, oder? Dem Arthur?
Genau, ja, der hat mich dann dazu gebracht. Aber ich war eigentlich ziemlich happy mit dem Verein, der hat ja ziemlich gut unterstützt und so.
Ja.
Aber ja, irgendwie... Das Team hat halt gefehlt, also es ist ja nie wirklich so richtig dazu gekommen, dass man jetzt wirklich irgendwie zusammen auf Trainingslager oder irgendwas geht.
Voll, ja, ist auch von der Distanz her schwer, also ich habe es ja auch gemerkt, wenn du in Wien bist, ist es nicht so leicht, Connection zu halten zu unten. Wie bist denn du damals zum Arthur Winter überhaupt gekommen als dein Trainer und du hast dann Triathlons gemacht teilweise, aber eigentlich mit dem Lauf-Background und hin und wieder schwimmen, ein bisschen radeln, auch Rad... Altes Rad ausgeborgt, trotzdem Triathlons gecrushed. Also da gibt es ja absurde Geschichten. Ja,
danke.
Das ist ja echt.
Es war schon lustig. Ich bin halt schon so ein bisschen, ja, spontan ein bisschen reingekippt. Aber ja, der Arthur hatte halt schon einen großen Einfluss damals, weil ich habe ja dann einfach auch zum Spaß eben mit dem Laufen angefangen und dann auch ein bisschen später mit dem Schwimmen. Und ich war dann im Schwimmbad komplett unvorbereitet, hatte nicht mal eine Schwimmbrille mit, bin dann halt meine Längen geschwommen, hatte schon sicher komplett rote Augen. Und ich glaube, der Arthur hatte halt Urmitleid mit mir.
Hatte Mitleid mit dir?
Ja, hat mir dann seine Brille geborgt. Ja. Und dann hatte mich danach angesprochen, ob ich nicht Schwimmstunden beim nehmen
möchte. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube, 15.
Okay. Und hattest du zu dem Zeitpunkt aber nur Lauf-Background und Lauftraining? Oder
ja, da habe ich eigentlich gerade erst auch mit dem Laufen angefangen.
Auch gerade erst angefangen?
War, okay. Ja.
Und davor?
Davor habe ich eigentlich ganz unterschiedlich, ja, wie man so als Kind halt die verschiedenen Sportarten ausprobiert, alles Mögliche gemacht. Aber da war nie irgendwie was, wo ich wirklich hängen geblieben bin.
Okay.
Das war dann immer einfach so, ja, gut, ein Jahr mal Tennis ausprobiert, dann
gegangen. Aber viele Sachen ausprobiert. Und wenn du sagst, wie man es halt so macht, ich meine, bei mir war das Gegenteil. Ich habe nichts gemacht, absolut gar nichts, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann irgendwie geheißen hat, hey Massimo, du brauchst irgendwelche Hobbys. Ein bisschen Gitarre gespielt habe ich und ich habe den dann komplett quer eingestiegen. Ja.
Okay, lustig.
Ja, aber wenn du schon viele ausprobiert und gemacht hast, wird das schon zumindest vielleicht ein bisschen erklären, zusammen wahrscheinlich mit deinem Base-Talent, dass du schon orge Dinge dann auch geleistet hast, oder? Weil du bist dann mit dem, also 15 warst du dann.
Genau.
Hast gerade erst mit dem Laufen begonnen, dann ein bisschen mit dem Arthur Winter zusammengearbeitet. Bisschen Laufen, bisschen Schwimmen, ein bisschen Radfahren oder war das eher relativ viel dann auch, was du gemacht hast?
Naja, eigentlich dann mit dem Laufen ist es dann schon schnell eigentlich ernster geworden, weil ich war dann auch im Schulsportclub bei mir im Gymnasium. Mhm. Und da haben wir dann schon so regelmäßig Intervalle gemacht und so.
Okay.
Ja, und mit dem Schwimmen bin ich halt vielleicht zweimal die Woche schwimmen gegangen.
Okay.
Aber das war wirklich dann, von Anfang an musste ich erstmal richtig Technik lernen. Schon Einsteiger, aber es hat mir halt unglaublich Spaß gemacht.
Mhm.
Und dann hat der Arthur irgendwann mal so gesagt, hey, du läufst super, Schwimmen geht jetzt auch, wird schon.
Ja.
Und Radfahren kann... Der erste Triathlon war halt wirklich, da bin ich als Letzte aus dem Wasser, das war halt...
Wirklich als Letzte? Weißt du noch, was der erste war?
Ja, es war in Neufeld. War halt ein cooles Event, das war echt super, aber ich war davor halt auch so aufgeregt.
Also,
da gibt es Fotos von mir davor, da schaue ich aus, als wäre jemand gestorben oder so, weil ich so nervös war.
Ja.
Hast
du das heutzutage noch, diese Nervosität vor den Wettkämpfen? Weil wenn ich mich zurückerinnere, eben in diesen ersten Jahren, ist es so, wie du sagst, am Abend davor ist echt... What the fuck? Und dann in der Früh noch schlimmer und kurz vorm Start dann der Höhepunkt, wo du echt denkst, wenn jetzt ein kurzer Reiz noch auf dich kommt, explodierst du einfach.
Ja.
Und dann, wenn der Startschuss ist, passt es eh, aber das legt sich ja auch über die Jahre. Oder hast du das immer noch?
Ja, das stimmt schon. Ich hatte es dann, es kommt halt wirklich auf den Bewerb drauf an. Mhm. Also muss ich schon sagen. Ich glaube dann, wenn es wirklich drauf angekommen ist, dass ich jetzt, wenn jetzt viel von mir erwartet wurde, dann, oder wenn es was ganz was Neues ist, dann war ich schon noch sehr nervös. Ich glaube, jetzt habe ich halt schon eine gewisse Leichtigkeit mir so antrainiert.
Ja.
Aber es kommt drauf an. Ich schätze mal, wenn ich dann irgendwann mal eine Langdistanz oder sowas mache, dann werde ich sicher sehr nervös.
Steht auch im Raum. Also ist auch nicht...
Ich glaube schon, irgendwann muss ich...
Das sagt jeder. Jeder sagt das. Also war bei mir genauso so, na, Langdistanz, das muss nicht sein. Das muss nicht jeder eine Langdistanz machen. Und dann Jahr für Jahr bist halt umgeben von Leuten, die das schon machen und von diesem Narrativ. Und dann irgendwann...
Und wie ging es dir dann
beim ersten? Langdistanz habe ich ja noch nicht.
Ah, okay,
dieses Jahr vielleicht, dieses Jahr eventuell.
Oh,
ja, also Ironman Austria steht im Raum. Ja.
Okay, cool.
Das ist ja spontan. Das Projekt wäre ja quasi Sub 10 in Sub 10, das wäre cool, oder? Also unter 10 Stunden Training die Woche und trotzdem in Sub 10 finishen. Das wäre ja irgendwie ein cooles Projekt, oder?
Ja. Okay, ja, das wäre eine Leistung.
Ja.
Das
ist jetzt auch nicht so arg, wenn du denkst, seit 15, 20 Jahren im Ausdauersport. Und dann hast du schon eine Basis, auf der du aufbaust. Das ist ja nicht so, als ob du gerade erst anfängst.
Ja, das stimmt auch.
Aber,
halt,
aber wenn du sagst, Erwartung von dir, welche Art von Erwartung? Einfach im Sinne von, okay, man kennt dich dann schon langsam und deinen Namen und man hat schon gesehen, zu was für Zeiten und Leistungen du fähig bist. Die Art von Erwartung, so, ja, die Lemi, die wird schon wieder zerlegen oder die wird schon wieder arg abschneiden. Oder wirklich im Sinne von, hey, wir haben in dich investiert und wir hätten jetzt auch gern Podiumsplatz. Also welche Art von Erwartung, von was reden wir da?
Das ist es eher, das mit dem, wir haben in dich investiert.
Wirklich?
Weil ich hatte das halt, ich bin ja auch nach Amerika gegangen für den Laufsport. Und da war halt das erste Jahr war für mich wirklich schwer, weil ich war halt sehr erstaunt, dass ich da eben das Stipendium bekommen habe. Und es ist ja dann schon richtig viel, was da in dich rein investiert wird im Prinzip.
Ja.
Und dann hast du eben diese... Team Culture auch und du bist halt wirklich dann für die Trainingskollegen und auch für den Coach und die Uni halt gut performen und dann, wenn der Coach davor noch zu dir hinkommt und sagt, hey, du kannst hier, weiß ich nicht, Top 3 und was auch immer laufen, dann, ich weiß nicht, ich bin dann schon, also ich habe ja schon selbst extremst hohe Erwartungen auf mich selbst, aber wenn dann noch jemand kommt und das nochmal draufhaut, dann... Weiß ich nicht, dann läuft es halt echt nicht mehr gut. Das
lustig.
Ist zu viel.
Aber würde das heißen, dass wenn du dein wirkliches absolutes Optimum aus dir rauskitzeln würdest, bräuchtest du eher wen, der diesen ruhigen Pol reinbringt, weißt du?
Ja.
Wenn du sagst, die Erwartungen, also du bist eh schon so intrinsisch motiviert und angetrieben, dass eher jemand helfen würde, der herkommt und sagt, hey, whatever happens, happens. Du hast dein Bestes gemacht und just enjoy, so in die Richtung.
Ja, eher genau
so. Wo andere vielleicht eher den Push brauchen.
Ja, voll. Das ist eigentlich das, was ich für mich selbst dann herausgefunden habe, weil ich habe jetzt auch... Ich arbeite halt eben jetzt mit meinem Laufcoach schon 6 Jahre zusammen und ihm habe ich das dann auch nach dem ersten Jahr so klipp und klar gesagt, so hey, wenn du mir davor zu viel sagst, dann schalte ich ab und das kann ich nicht. Und er hat das dann wirklich, ist dann wirklich auf mich eingegangen, hat dann immer so vor dem Wettkampf gesagt, so hey, hab einfach Spaß, lach dabei, mach dein Ding und das waren dann wirklich immer die besten.
Aber das ist ja mega cool, weil du dich dann selber kennengelernt hast. Du hast gecheckt, was dir bekommt und nicht bekommt und du hast es ihm proaktiv vermittelt, oder?
Ja.
Also anstatt, dass er jetzt irgendwie über langes Trial and Error das herausfinden musste und das dann vielleicht erst recht nicht packt, weil er das immer schon anders gemacht hat, hast du ihm gesagt, hey, so funktioniere ich. Das ist ja mega.
Ja, aber ich muss halt sagen, mein Coach ist da auch wirklich, der hat das immer so willkommen geheißen, wenn ich mich da ein bisschen eingebracht habe im Training, wo ich dann auch gesagt habe, so... hey, wenn ich jetzt zu viel laufe, dann ist es vielleicht nicht gut, vielleicht kann ich mehr schwimmen und so. Der war immer total offen und das schätze ich halt auch, weil ich weiß, es gibt ja auch Coaches, die, was ich auch voll verstehe, die dann sagen, okay, ich habe da meinen Plan, du musst das so machen und anders geht's nicht. In den Situationen war ich auch.
Aber das verstehst du, dass es manche so machen?
Also
hat das jemals zu irgendwas wirklich Exzellentem geführt in deiner Erfahrung, dieser Approach?
Bei mir nicht. Ich weiß halt nicht, wie es bei anderen. Ja. Weil ich finde, das ist ja auch so individuell, die Trainingsplanung.
Eben,
Ich habe das Gefühl, eben manche Leute brauchen dann schon so ein bisschen einen Push, dass der Trainer dann sagt, hey, also du solltest schon noch ein bisschen mehr da laufen oder was auch immer.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist wirklich...
Du schon, aber vielleicht nicht gerade, hey, hier ist das, was wir immer schon gemacht haben und so musst du es jetzt auch machen. Also ich verstehe schon Push im Sinne von, hey, jetzt krieg mal deinen Arsch hoch, du kannst definitiv mehr, oder? Manche Leute brauchen vielleicht die Art von Push. So, ich weiß, da ist noch ein bisschen mehr Volumen in dir, noch ein bisschen mehr Intensität in dir, so in die Richtung. Aber vielleicht nicht gerade, hey, so und nicht anders, oder?
Ja, ich glaube, es ist halt auch schwer einzuschätzen, weil ich habe das Gefühl, es kommt dann auch darauf an, auf den Athleten, okay, wie viel Erfahrung hat man schon gesammelt, wie viel weiß man dann vielleicht selbst schon, wie es dann im Training vielleicht funktionieren könnte.
Ja.
Also ja, ist halt schwer.
Ich glaub, mega. Das ist dann eben, deswegen die Frage an dich, hast du das auch selber erst lernen müssen, zu checken, hey, so tick ich, das bekommt mir nicht? Oder hast du das immer schon natürlich gekonnt? Manche Leute sind ja so, dass sie irgendwie von Natur aus gut darin sind, anderen zu kommunizieren, hey, das gefällt mir nicht. Und manche müssen es erst herausfinden und lernen. Also wenn du sagst, du hast deinem Coach gesagt, hey, ich glaube, so funktioniere ich, vielleicht sollten wir darauf eingehen. Hast du das auch erst lernen müssen? Oder?
Ja, ich glaube schon. Das war alles so Trial and Error.
Ja.
Also das auf jeden Fall. Ich habe dann eh immer, wenn ich so ein bisschen, also ich hatte ja Gott sei Dank nur zwei große Verletzungen, aber ich habe dann wirklich bei jedem kleinen Wehwehchen schon so versucht zu reflektieren, okay, woher kann das kommen? Ich glaube, das ist so wenn man versucht, sich selbst zu steigern und irgendwie, dann macht man ja immer wieder ein paar Rückschritte und dann geht's weiter. Aber da habe ich dann schon immer geschaut, so, okay, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht. Und ich habe mich dann auch halt, ich bin da halt schon schnell auch reingekippt mit, dass ich dann geschaut habe, okay, wie funktioniert das eigentlich mit der Trainingsplanung und was muss man da machen, damit man sich bessern und all diese Sachen rundherum, das habe ich halt irgendwie gerne schon so aufgesaugt alles.
Früher oder später kitzelt es einem selber einfach, oder? Ein bisschen zu checken, voll. Hey, warum jetzt genau das oder jenes und was steckt dahinter und was passiert im Körper, oder? Also das ist ja auch sauspannend. Du hast schon 5 Punkte angesprochen, zu denen ich alle noch gerne kommen würde, weil das alles so interessant ist. Bleiben wir kurz bei der Biografie noch, einfach, dass wir die Timeline haben. Also mit 15 in den Ausdauersport rein, eigentlich gleich einmal in allen 3 Triathlon-Sportarten. Also mit Laufen hat es begonnen, aber Schwimmen und Radfahren auch nebenbei. Da machen wir mal fast forward eben zur Studienzeit. Und das war dann, du hast dich beworben für ein Stipendium auf einer US-Uni, also so Sportstipendium, oder wie genau war das?
Ja, es war eigentlich, ich habe ja eigentlich schon in Wien zu studieren angefangen und dann gab es aber halt eben diese Agentur, wo mich dann eigentlich einer angesprochen hat und gesagt hat, hey, es gibt ja die Möglichkeit eben, dass du rübergehst. Und dann, ja, dann wurde halt für mich so ein Profil erstellt mit den Leistungen und dann haben mich die Colleges oder die College-Coaches angeschrieben, wo das halt eben gepasst hätte.
Ja.
Und ja, und dann habe ich ein paar Gespräche gehabt und mit dem einen Coach von der Uni, wo ich dann hingegangen bin, da hat das so gut gepasst.
Ja. Und das war Track and Field, aber ganz dezidiert, oder?
Und Cross Country.
Und Cross Country, also, okay. Auf NCAA, also auf höchsten Uni-Level?
Nein, es war NAIA.
Ja, okay.
Also es war, ja, die eigene League, aber es war, ja, trotzdem auch, ja, gute
Orge Leute, ja, ich weiß. Ich war selber 2 Mal in Amerika, Auslandssemester, nicht im Rahmen von so einem Sportding oder Stipendium, aber ich durfte auch bei den Triathlon-Teams dabei sein. Ich weiß gar nicht, ob die in einer eigenen Liga sind, aber die sind nicht so arg dabei wie Track and Field, Cross Country oder die ganzen Spielsportarten. Aber es ist eine eigene Kultur, oder?
Ja, also, voll. Aber du warst in Texas?
Ich war einmal in Texas, Austin, genau, und einmal in Florida auf der UF.
Okay.
Ja.
Ja, voll.
Da warst du nicht weit weg, gell?
Georgia, ich war, oder? Genau, ich war knapp drüber.
Ja, knapp drüber. Ich weiß gar nicht, ob das zeitgleich war. Wahrscheinlich schon, oder? Wie lange warst du insgesamt?
Ich war 4 Jahre.
4 Jahre?
Also,
das habe ich gar nicht mehr im Schirm. Ich hatte jetzt irgendwie 2 Jahre oder irgendwie so.
Na,
eben. Sondern doch 4 Jahre durchgehend.
Bachelor,
Okay.
Ich habe eben am Anfang überlegt, so, okay, ich will es mal 1 Jahr ausprobieren und dann schauen, aber es hat mir dann so gut gefallen.
Cool. Architektur, oder?
Genau,
Okay. Würde ich auch noch kurz drüber reden. Und es ist dir dann klar geworden, hey, das gefällt mir dort einfach. Also.
Ja, voll. Ich meine, du hast es selbst erlebt, mit der, wie das auch abgestimmt ist mit dem College und dem Sport. Das ist ja was ganz was anderes als in Österreich oder generell in Europa. Also ich weiß gar nicht. Aber das ist ja auch eben, und dann mit dem Sport, mit dem Team, was du da hast, diese Team-Culture. Ich habe das Gefühl, hier ist es halt auch beim Triathlon und vor allem auch beim Laufen ist es ja sehr individuell. Du machst halt dein Training und dann, klar, es gibt dann die Gruppen, da machst du das Intervalltraining vielleicht zusammen, aber da triffst du dich ja wirklich jeden Tag, läufst zusammen, dann fährst du auf Wettkämpfe zusammen. Das ist dann dein eigener Social Circle auch noch. Also es ist,
so, die Wettkämpfe fahren ist ein Roadtrip, dann hast du ja noch andere Social-Veranstaltungen, die du mit denen zusammen machst, oder? Es ist schon lustig, ja? Wo wirklich die Individualsportart, was ja Ausdauersport oft ist, wird wirklich zu dieser Gruppensportart in dem Moment. Ja?
Das ist richtig schön.
Und du bist dann halt in den Sommerferien immer mal wieder nach Österreich oder eigentlich immer nach Österreich, oder?
Genau.
Und hast dann dort, obwohl du dort ja hauptmäßig Laufen gemacht hast, oder? Was würdest du sagen vom Gesamtvolumen her, wie viel Prozent war spezifisch Lauffokus? Und wie viel hast du in den anderen Sachen in Amerika jetzt vor Ort noch machen können?
Boah, ja, ich war halt schon vielleicht 70, 30.
Okay, doch.
Also 70 Laufen und dann... Ja, ich habe halt immer versucht... nebenbei auch mir das Schwimmen beizubehalten, weil ich wusste, okay, irgendwie, das ist da, ja, wenn ich da nicht dranbleibe, dann werde ich im Sommer bei den Triathlons nicht weiterkommen.
Aber das war für dich klar, hey, ich werde im Sommer heimfahren und Triathlons machen. Also,
ja, das war irgendwie schon so für mich auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist ja vielleicht schon eine Sucht bei mir, das auf jeden Fall.
Triathlon jetzt? Spielt genau?
Na, generell der Sport, glaube ich. Also ich wusste dann, okay, den Sommer werde ich mir aufheben, da wird das meine Off-Season vom Laufen.
Ja.
Aber dann kann ich dafür mehr schwimmen und Radfahren. Also das ist so, ja, das hat sich irgendwie so ergeben mit der Planung.
War lustig, du sagst, dein Off-Season ist im Sommer, du kommst dann nach Österreich und machst sowas wie den Transvaalberg. Halb Distanz oder du machst Powerman Via, Duathlon Langdistanz. Weißt du, das sind die Bewerbe, die ich noch im Kopf habe.
Okay, aber ganz ehrlich, da ist halt nur unser Vereinsobmann dran schuld, weil ich glaube, ich hätte mich nicht. Also ich meine, ich bin ihm dankbar, weil im Endeffekt war es ja echt cool.
Ja.
Aber halt so von allein hätte ich mich da sicher nicht angemeldet. Das muss ich schon sagen. Also ich habe mich da ja nie so richtig, ja, schon ein bisschen blöd, aber ich habe mich da nie so richtig informiert, was das für die Events, also
beim Transfer. Was war das, wenn du standest für vor Ort da und hast dir so die Ausschreibung der Strecke angeschaut, die irgendwo aufgeklebt ist und denkst du so, oh, hoppala.
Na, aber also, wirklich, beim Transferalberg, da kann ich mich noch erinnern, das war ja meine erste, also ich meine, das war schon Mitteldistanz, aber es war ein bisschen kürzer, gell, wegen den Höhenmetern.
Ja, beschreibe mal kurz, was ist denn der Transferalberg?
Das war ja, es hat ja in Bregenz gestartet und dann war es 1,2 Schwimmen.
Ja.
Und dann waren es schon 90 Kilometer Radfahren.
Ich weiß nicht, ob es genau 90 waren, aber so roundabout, oder?
Ja,
aber halt mit wie viel Höhenmeter?
Ja, das waren 2000.
Ja, also genau. Von Bregenz los, quer durch den Bregenzer Wald und danach, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort da oben geheißen hat.
Lech,
oder kann das sein? Ja, genau. 2000 Höhenmeter climb.
Genau.
Und dann knapp unter 2000 Höhenmeter war der Run dann noch.
Genau. Was waren das? Aber das waren, glaube ich, 12 oder so.
Ja, vorher ein bisschen über 30. 10 oder so.
Ja,
und der war auch gar nicht mal so schlimm, ja. Nicht so viele Höhenmeter.
Da hat man, glaube ich, das Schlimmste schon hinter sich gehabt.
Ja, ja. Also, Gott sei Dank, stelle vor oben nochmal 20
oder so. Oh Gott, ja, nein. Aber da habe ich mir eben, ich bin dann mit einem Freund hingefahren und ich habe mir halt am Abend vor erstmal die Radstrecke angeschaut.
Okay.
Und dann ist mir erst bewusst geworden, okay, was das eigentlich für ein Bewerb ist.
Voll.
Also, und das war, glaube ich, der erste Bewerb, auch der einzige, wo ich mir echt gedacht habe, das könnte jetzt sein, dass ich da morgen nicht über die Ziellinie
komme. Okay.
Also das war wirklich so, da war ich so nervös, habe kein Auge zubekommen.
Ja, ja.
Und dann in der Früh, das war halt dann wirklich, der Freund, der da mit dabei war, der hat mir dann echt so einfach nur so gesagt, okay, ja du, wir sind jetzt hier, mach einfach das Beste draus. Also ganz entspannt, hat ja keiner irgendwelche Erwartungen, was auch immer. Und dann habe ich es trotzdem irgendwie genießen können.
Ja.
Also ich weiß nicht, irgendwie habe ich dann wirklich so gedacht, okay, ist jetzt wurscht, ich mache das einfach, schau, wie weit ich komme. Und dann ist eigentlich ganz gut
gegangen. Ja, quasi kurze Nebenfrage, also abseits von dieser Nervosität vor dem Wettkampf, um den Wettkampf herum, aber hast du das schon auch? Wie ich es immer gehabt habe, in dem Moment, wo der Startschuss fällt, ist eigentlich alles egal.
Ja.
Also das können die Staatsmeisterschaften sein, das kann der kleine Wald- und Wiesenbewerb sein. Und man kann ja beim Wald- und Wiesenbewerb auch nervöser sein als bei den Staatsmeisterschaften, weil vielleicht mehr Leute da, also das ist ja alles möglich.
Ja.
Aber in dem Moment, wo es losgeht, ist man schon im Moment, oder?
Ja.
Oder hast du da auch noch oft, keine Ahnung, auf der Rad, ich meine, ist ja ein langer Bewerb, man hat ja auch viel Zeit zum Nachdenken und so weiter, aber da tut man einfach, oder?
Ja, voll. Ich habe auch das Gefühl, dann, wenn es einmal losgeht, dann ist man eher richtig gut im Flow drinnen. Also, ich meine, ich habe das Gefühl, beim Triathlon habe ich es irgendwie schon leichter auch gefunden, mehr in den Flow zu kommen als bei den Laufbewerben, weil ich habe das Gefühl, beim Laufen mache ich mir selbst eben sehr viel Druck dann auch noch.
Okay.
Und beim Triathlon war das eben so, ja, das mache ich.
Das ist so mein Hobby nebenbei. Oder?
So ein bisschen habe ich es gesehen, schon so, weil ich wusste, okay, ich gehe zurück nach Amerika, also muss dann im Laufen top performen.
Ja.
Aber Triathlon, das ist halt, ja, das mache ich.
Okay, ja. Das mache ich zum Spaß und for me und das andere. Was ist denn das andere? Also ich meine, deine Sportidentität ist Läuferin sein. Also das ist deine Sport-DNA. Tief drinnen.
Ja, ich habe das Gefühl, dass es...
Also vielleicht ist die Triathlete nicht so weit davon weg, aber im Kern ist es Laufen?
Ja, ich würde schon sagen. Ja. Also ich meine, das Schöne am Triathlon ist halt echt du hast halt drei Sportarten und du hast auch, ich meine, die Bewerbe sind ja auch der Wahnsinn. Also selbst wenn es hart ist, aber halt die Aussicht beim Transferalberg.
Ja, also ich insane, mein, das oder? Ist ja, absolut insane. Das ist vielleicht gerade teilweise schade bei gewissen Bewerben, die landschaftlich... Und allein, wie beim Transferalpe, wie man das allein logistisch managen muss, wo übernachtest du? Du startest in Bregenz, du endest komplett woanders, am anderen Ende von Vorarlberg. So. Aber die Szenerie ist ein Wahnsinn, diese Experience ist ein Wahnsinn. Aber es ist halt auch echt verdammt scheiße hart. Und dann sich irgendwie auch den Blick und die Offenheit dafür bewahren, was man da gerade macht. Und gleichzeitig trotzdem in the zone sein und performen, ist manchmal auch ein bisschen schade und schwierig.
Ja, das stimmt. Ja.
Das aber die Außenperspektive ist auf jeden Fall saulustig, weil ich glaube schon, dass, so habe ich dich zumindest wahrgenommen, wahrscheinlich die meisten auch, die studiert jetzt in Amerika, macht jetzt vor allem Laufen, ist jetzt halt Läuferin dort mit einem Sportstipendium, passt, im Sommer ist sie halt daheim in Österreich, macht halt ein paar Triathlons und dann machst du halt so absurde Dinge, weißt du? Also ich meine absurd einerseits im Sinne von Art der Bewerbe, sowas wie Transferalberg oder eben auch die Duathlon-Langdistanz-Staatsmeisterschaft in Bayer damals, der Powerman, was ja auch absurd ist, so ein Duathlon ist halt auch einfach... Und schneidest dort insane ab. Also diese Außenperspektive ist halt auch einfach so, wow.
Ja, danke. Ja,
ist dir das selber bewusst gewesen?
Nicht wirklich. Ich weiß nicht. Ich habe, wie gesagt, ich hab das ja auch immer so eher locker genommen. Ich habe dann wirklich so geschaut, okay, wo will denn der,
Hannes.
Der Hannes, wo ich starten soll. Habe ich mal geschaut, ja, was passt rein. Dann mache ich das einfach mal. Ja, und dann freut sich der Verein. Und
er hat sich vor allem gefreut, dass er damit hat, der super gut abschneiden wird. Und er da auch zu den absurdesten Sachen hinschicken kann. Also Hannes Bürger, für alle, unser ehemaliger vom HSV Triathlon Kärnten, war gar nicht Präsident, gell, Vizepräsident, Sportdirektor und so.
Ja.
Der halt immer geschaut hat, dass wir möglichst viele Punkte Vereinscup und so abstauben. Und da hat er natürlich wen gefunden dann.
Aber er konnte dich sicher auch in ein paar Bewerbe rein.
Ja, sehen, mit Sicherheit, oder? Aber sowas wie Transferalberg oder Powerman, das hätte ich mir wahrscheinlich auch so selber ausgesucht, ja.
Okay.
Weil schnell klar geworden ist, hey, auf diesen kurzen Sachen, das spielt's nicht bei mir. Ja? Und diese längeren Sachen.
Anderes.
Komplett, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, mach mal kurz fast forward, wobei ich dann trotzdem gerne nochmal auf die Biografie zurück möchte. Jetzt vergangenes Wochenende in Wien, 3000 Meter Bahn, Staatsmeisterschaften, oder?
Genau,
ja. Ich meine, okay, die Länge des Bewerbes und so weiter, aber die physiologischen Anforderungen, wenn wir von einem Halbmarathon-Marathon oder einem Halbdistanz-Triathlon reden versus 3000 Meter auf der Bahn, ist es halt so eine Spanne.
Ja.
Und wir wissen, es ist möglich, diese Spanne auch zu bewerkstelligen und du schaffst es anscheinend auch gut. Also erstens einmal, wie viel Spaß machen diese kurzen, extrem harten Sachen? Und wie ist das Mindset anders, wenn du jetzt sagst, als Vorbereitung auf Halbmarathon, Marathon, auf so lange Geschichten?
Ich finde, das ist halt gerade selbst irgendwie, was ich auch so ein bisschen an mir selbst so entdecke, also wie ich darauf reagiere. Ich fand es halt jetzt spannend, weil klar, jetzt habe ich die 3000 Meter bei den Staatsmeisterschaften gemacht, aber das war am Anfang gar nicht so klar. Mein Coach hat da, wir haben dann nur darüber geredet, so die Saisonplanung, also es ist schon Hauptfokus dann schon 10 Kilometer und Halbmarathon später. Er hat dann gemeint so, ja, wieso machst du jetzt nicht einfach die Indoor-Season auch, einfach nur ein bisschen deine Schnelligkeit zu trainieren.
Ja.
Und ich habe dann schon drei Bewerbe oder so in Schweden auch gemacht, so auch die 1500.
Oh.
Und der erste Bewerb war halt, also das war echt schlimm. Ich bin da gar nicht reingekommen, weil du musst ja wirklich von Anfang an dann, also fast ein Sprint die ganze Zeit. Und ich habe das halt nicht mehr gekonnt. Ich hab gedacht so, nee, ich muss mir noch was aufheben. Bin halt so locker und dann war noch 200 Meter und ich so, oh, ups, ich sollte eigentlich schon komplett ausgepowert sein.
1500, Alter, du bist from the get-go am Limit, oder? Und dann geht es eigentlich nur darum, wie masochistisch bist du und wie sehr schaffst du es, also jetzt rein mental mal jetzt gesprochen,
Gibt es was Härteres als 1500 im Laufsport?
Wahrscheinlich die 800.
Ich weiß nicht, sind 800 noch härter? Hast du 800 schon mal gemacht?
Ja, aber da war ich halt noch ganz jung. Okay. Also halt, ja gut, ja. 16 oder so.
Okay. Aber halt, in meinem Kopf sind die 1500 immer dieser Gipfel des Schmerzes. Also,
aber hast du die 800 mal versucht?
Nein.
Okay.
Nein. Aber das stelle ich mir noch eher irgendwie als sprintig vor, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also sicher noch einmal härter als die 400, aber ja, okay. Machst halt deine scheiß zwei Runden, weißt du? Aber die 1500, verdammt.
Ja, es okay. Ist schon, ich weiß nichts. Also ja. Mir hat's, ich meine, nach dem ersten Bewerb habe ich mir eh dann so gedacht, okay, nee, das spielt's nicht. Ich glaube, ich werde da jetzt nicht mehr weitermachen.
Ja.
Aber irgendwie war das dann ja im Verein im Schweden, die haben dann auch noch weiter die Wettbewerbe gemacht. Da habe ich gedacht, ja, okay, dann versuche ich es nochmal.
Ja.
Und dann irgendwie, wenn man dann wirklich diese kurzen Intervalle macht, dann kommt man irgendwie eh schnell, finde ich, wieder rein. Ja, also es ist dann, man braucht, man muss halt irgendwie geduldig sein. Mhm. Also wenn du der erste Bewerb funktioniert nicht, dann darfst du halt nicht die Nerven wegschmeißen.
Ja.
Und dann, ja.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du generell einfach von deiner Genetik, Physiologie irgendwie auch das Talent, ist so ein blödes Wort, oder? Aber ein bisschen die Prädisposition dafür hast, in dieser ganzen Range relativ gut reinzufinden, so wie du sagst. Also wenn du sagst, hey, man macht dann halt ein paar kürzere Intervalle und dann findet man sich schon rein. Wir wissen, der Körper adaptiert ultraspezifisch auf das, was man ihm gibt. Er ist ja sehr dankbar, er ist ja sehr generös. Ja, aber es gibt auch andere Leute, und ich kenne das schon von mir, ich kann auch kurze Sachen trainieren und man wird ja auch besser, aber es gibt klare Grenzen, die einem manche Körper aufzeigen, weißt du? Mhm. Also ich glaube, ich könnte auf so extrem kurze Sachen viel Zeit investieren und natürlich würde ich besser werden, aber ich spüre halt einfach tief in mir drin so, muss nicht sein, soll vielleicht auch nicht sein.
Ja? Ja, ja.
Ist es bei dir anders? Also
ich meine, ich habe jetzt so das Gefühl, ich habe ja auch mit den kurzen Sachen auch angefangen. Also ich habe das Gefühl, das habe ich sicher auch von der Jugend und sowas auch noch ein bisschen, wie sagt man, Muscle Memory.
Ja,
also,
ja.
aber ich habe schon das Gefühl, mein Herz ist dann doch eher bei den längeren Distanzen. Also mir taugt das schon, wenn man dann so in seinen Rhythmus reinfindet und das auch... Halt, das klingt so blöd, aber so den Schmerz auch ein bisschen genießen
schon,
kann
oder?
Für eine längere
Zeit. Aber es ist ja auch eine ganz andere Art des Schmerzes, oder meinst du nicht?
Ja, ja, voll, das auf jeden Fall.
Also du kannst bei 5K, 10K, Halbmarathon, du kannst halt wirklich in einen geilen Rhythmus reinkommen und ab irgendeinem Punkt tut es dann auch weh. Also das kommt schon. Aber so wie du sagst, es ist, man kann schon mehr in der Zone sein.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das über 3000 auch haben kann. Wie war das jetzt zum Beispiel? Also,
ich glaube, bei den 3000 geht's schon noch.
Okay.
Ja.
Ja?
Ja.
Also, hast du es geschafft jetzt am Wochenende?
Es ist halt schwer, weil ich finde, ich habe das Gefühl, ich habe noch immer nicht so ganz das Gefühl, ob ich jetzt wirklich an mein Limit gegangen bin bei den 3000.
Mm.
Also ob ich jetzt noch mehr hätte rausholen können es ist halt wirklich schwer zu sagen, diese Grenze zu finden bei den kürzeren Distanzen. Das kommt wahrscheinlich auch mit Erfahrung und so.
Ja.
Also,
ich stelle mir innerlich vor, dass je kürzer die Distanz ist, desto krasser wird diese Suche nach, kann ich mit meinem psychologischen Schmerzlimit an mein tatsächliches physiologisches Schmerzlimit rankommen, oder?
Ja.
Weil wir wissen ja alle, der Körper, der Geist, das Gehirn lässt es ja gar nicht zu, dass wir wirklich 100% des Physiologischen ausnützen.
Ja.
Aus diversen Schutzmechanismen halt. Aber je härter die Gefahrensituation ist, desto mehr kommen wir ran oder auch je mehr wir es trainieren. Und bei eben so kurzen Distanzen stelle ich mir vor, das ist diese Suche nach, wie sehr kann ich da meinen Geist ranpushen an mein tatsächliches physiologisches Limit? Wie sehr kann ich noch leiden und Schmerz ertragen in dem Moment?
Ja.
Das ist beim Halbmarathon 10K einfach nicht ganz so krass, kommt mir vor.
Ich habe das Gefühl, eben, weil, wie du gesagt hast, das kommt bei den längeren Distanzen dann am Ende wahrscheinlich schon. Mhm. Aber ja, vielleicht nicht durchgehend. Also ich habe das Gefühl, du musst da wirklich eben vom Start los musst du einfach komplett dabei sein mit dem Mindset.
Mhm.
Und das ist ja wahrscheinlich auch eben voll die Trainingssache.
Okay.
Aber ich finde es halt wirklich spannend, das da auch so mehr und mehr zu entdecken, weil ich glaube, davon kann ich mir dann auch mehr für den Halbmarathon.
Das hört man bei dir wirklich raus, oder? Dass du einfach so eine freudige Begeisterung für diese ganze Bandbreite, die einem auch allein jetzt der Ausdauersport zu bieten hat, oder? An Disziplinen, an Distanzen in den einzelnen Sportarten und so weiter. Also,
aber ich finde es halt eben, ich glaube, ich habe durch den Sport halt so viele Sachen gelernt, die ich dann eben auch auf den Alltag oder so generell auf mein ganzes Leben, sag mal, umschwanken kann. Also ich weiß nicht, ich ja,
finde es ja, also Sport als der größte Lehrmeister auch in deinem Leben in dem Fall.
Genau, ja. Ja, ja,
mit allen Ups und Downs, auf das ich dann eh noch gerne zu sprechen kommen würde. Dann kurz nochmal zurück, also wir haben diese 4-Jahre-Periode, wo du hauptsächlich Lauf in Amerika machst. Im Sommer kommst du nach Österreich, machst absolute Scheiße. Gab es damals schon Leute, die dann gemeint haben, hey, schau her, voll die Begabung, wie wäre es, da mehr Zeit in Triathlon zu investieren, da mehr reinzuschwanken? Also, gab es da schon Leute, oder?
Ja, eh auch vom HSV hat mich jemand angesprochen, ob ich da nicht irgendeinen Leistungstest machen möchte, ob damit ich dann in den Leistungskader oder sowas reinkomme. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir das dann schon überlegt. Da hätte ich halt eine voll orge Schwimmzeit hinlegen müssen.
Ja,
und
ja,
ich war da damals in Amerika und da war halt noch der Laufsport so der Fokus. Und irgendwie, weiß ich nicht, mein Herz war halt immer so eher beim Laufen.
Mhm.
Und ja, das hat sich dann nicht so ergeben, dass ich da jetzt weiter mehr mit dem Triathlon dann gemacht habe.
Was waren in Amerika so die prägendsten Momente? Also entweder von gewissen Bewerben oder anderen Sachen, die passiert sind, war da schon verletzungsmäßig was im Spiel? War das schon eine Phase, wo das erste Mal ein richtig arges Down auch kam? Also was waren so die prägendsten Sachen, die du in diesen 4 Jahren erlebt hast, die dich auch in Zukunft als Sportlerin einfach geprägt haben?
Ich muss halt sagen, ich hatte direkt eigentlich, bevor ich nach Amerika gegangen bin, hatte ich eine große Verletzung. Da hatte ich halt ein Läuferknie.
Mhm.
Und dann bin ich aber eben nach Amerika und das Ding ist halt, also mein Coach dort ist halt ein Wahnsinn. Der hat mich echt von Saison zu Saison immer schneller gemacht. Mhm. Also das war wirklich, es hätte nicht besser laufen können irgendwie.
Mhm.
Ich habe dann schon gemerkt, dass ich habe ja dann eigentlich noch ein Jahr drangehängt. Nach meinem Bachelor bin ich dann ein Jahr für einen Master an eine andere Uni gegangen.
Mhm.
Und ich glaube, da habe ich dann auch sehr, sehr viel gelernt, weil das war dann ein anderes Trainingsprogramm, eine andere Gruppe.
Mhm.
Und ich habe dann auch gemerkt, dass die Sachen außerhalb des Trainings mich unglaublich beeinflussen und dann natürlich auch meine Leistungen unglaublich beeinflussen.
Mhm.
Und da habe ich dann wirklich gemerkt, weil ich habe dann auch dort etwas studiert, was mir eigentlich gar nicht wirklich wichtig war. Mhm. Ich wusste nicht mal, also genau, was...
Weißt du jetzt, was es war, was du da eigentlich studiert hast?
Ja, es war halt Arts and Humanities, so haben sie es genannt. Aber es war halt... ich bin halt dorthin gegangen, weil der Coach dort angeblich unglaublich gut ist und da wäre es dann vielleicht auch möglich gewesen, dass ich dann mit dem Laufen wirklich dort professionell anfange.
Okay.
Und das war so der Gedanke.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist egal, wenn die jetzt keine Architektur dort haben, ich studiere einfach irgendeinen Master, mache das locker und dann werde ich mich mit dem Laufen verbessern und dann passt das.
Ja.
Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das Umfeld passt nicht,
es
interessiert mich nicht wirklich, was ich studiere. Und dann hat sich das auch vollkommen aufs Laufen ausgewirkt. Und dann habe ich wirklich gemerkt, okay, ich bin halt so ein Mensch, ich brauche diese Balance. Also ich habe das Gefühl, ich muss halt schon dann irgendwas nebenbei auch haben, was mir vielleicht auch den Druck nimmt, wo ich dann auch mich irgendwie weiterentwickeln kann nebenbei und es nicht nur der Sport ist, worauf ich mich jetzt stürzen kann. Also
Gesundheit. Das klingt nach einem unglaublich wichtigen Learning-Ding, oder? Also, weil es gibt ja auf dem Papier macht es ja extrem viel Sinn. Okay, bin von Jahr zu Jahr besser geworden, jetzt gehe ich wohin, wo der Coach noch besser ist, wo das Umfeld noch, also das Trainingsumfeld noch besser ist. Aber hey, turns out, dass alle anderen Faktoren meines Lebens ja auch einen direkten Einfluss auf mich und meine Leistung haben. Wie wohl fühle ich mich in dem Umfeld, in dem ich bin, mit meinen Trainingskollegen, mit meinem Coach? Habe ich noch was daneben, was mich erfüllt? Also, und das hast du da so gesehen, also so wie du es beschreibst, voll mitbekommen, ne?
Ja, voll. Also das war...
Und das hat sich dann aber erst über die Monate so entfalten, dass du das mehr und mehr gemerkt hast, so.
Ja, es war halt echt, am Anfang bin ich da schon mit Euphorie reingegangen, aber dann habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie passt das nicht ganz.
Ja.
Aber dann am Ende, muss ich sagen, war es dann schon, ja, da war ich dann schon mental auch.
Ja.
Also da wollte ich... Es war dann, glaube ich, wirklich das erste Mal, wo ich dann gar keinen Sport mehr wirklich machen wollte. Also das war auch so erschreckend für mich, dass ich dann aufgewacht bin und mir gedacht habe, boah, ich will jetzt eigentlich nicht zum Training gehen.
Mhm.
Und da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, nee, also ich breche ab. Und ich bin halt, ich habe schon so das Gefühl, dass ich immer auch in der Schule und im Studium, im Bachelor, war ich halt schon so eine, ich mache Sachen fertig und ich gebe immer 100%. Also wenn ich irgendwo dabei bin, dann will ich 100% geben.
Mhm.
Und dann bin ich eben, das war halt in Tennessee dann der Master, und da war es mir dann plötzlich alles so komplett egal. Ja. Da war es wirklich irgendwie, und dann habe ich gedacht, okay, gut, ich breche jetzt ab. Ich muss halt damit leben, dass ich jetzt einen Master abgebrochen habe. Ja. War dann schon so ein bisschen ein Ego-Faktor.
Ja, allein diese Entscheidung dann fix zu treffen, muss ja schon die Journey in sich gewesen sein, oder? Also ich meine, wenn du dich als, also andere Leute machen das so, weißt du, manche Leute haben dieses angeborene, es ist ja auch irgendwo ein Talent und irgendwo auch nicht zu sagen, ich mache was, es passt nicht, ich gehe raus. Ich mache was, es passt nicht, ich gehe raus. Ah, das passt jetzt, cool. Und Leute, ich bin auch eher so geprägt, so wenn ich was starte, verdammt, ob es jetzt passt oder nicht, aber ich bring's doch jetzt fertig, ja, oder? Auch wenn es die absolut dümmste Entscheidung ist, wenn es viel smarter wäre zu sagen, hey, ich mach's anders, ja?
Voll, ich meine, ich habe wahrscheinlich eh viel zu lange dann eigentlich gebraucht, um dann wirklich die Entscheidung zu treffen, aber es war, ja.
Aber es war ja auch wichtig, weil du bist ja nicht eines Morgens aufgewacht und huch, heute habe ich keine Lust auf Training und heute ist alles anders. Das muss ich, das logischerweise, das kündigt sich ja über Wochen und Monate vorher an. Ja. Auch wenn man es gar nicht so merkt, oder?
Ja.
Also jetzt so im Nachhinein wirst du wahrscheinlich, oder das ist meine Frage an dich, kommt dir vor, hey, ich habe es eh schon sehr früh gespürt und es hat sich mit in kleinster Weise auch bemerkbar gemacht. Meine Einstellung zum Training, körperliche Signale und so weiter, aber man kann die halt auch nicht so deuten, aber es wird halt irgendwie deutlicher und deutlicher.
Voll, ich muss sagen, es ist eh, wenn ich so zurückblicke, ich habe ja damals dann auch, bevor ich den Master eigentlich gestartet habe, habe ich auch schon so ein, halt mit dem neuen Coach halt schon telefoniert und so geschaut, damit man ja auch den Vertrag und sowas aushandelt. Mhm. Aber ich muss sagen, ich hatte da auch schon so ein bisschen das Gefühl, so okay, ich weiß nicht, ob das mit dem Coach dort überhaupt passen wird.
Okay.
Weil das war halt, das ist halt bei mir auch so extremst wichtig, das muss mit dem Coach passen.
Klar.
Weil sonst,
na klar, sicher.
Ja,
vertraue ich dem nicht. Das ist so eine enge Beziehung auf nicht nur professioneller, sportlicher, sondern natürlich auch zwischenmenschlicher Ebene, oder?
Genau.
Im besten Fall. Und ja, voll. Das heißt, so im Nachhinein, schon in diesen ersten Gesprächen, wenn du jetzt darauf hin rückblickst, aber auch das hast du ja erst lernen müssen, das Gefühl zu deuten, oder?
Ja, irgendwie, jetzt denke ich mir eh so, okay, jetzt, es ist halt dieses, wie sagt man, Gut-Feeling, also das, was du am Anfang hast. Und ich habe damals halt nicht wirklich darauf vertraut, weil ich gedacht habe, so, okay, das ist halt eine mega coole Chance. Also ich meine, stell dir vor, ich kann dann wirklich danach irgendeinen, weiß ich nicht, Profivertrag, was auch immer haben. Hab ich gedacht, okay, aber im Endeffekt denke ich mir trotzdem, ich habe so viel gelernt und es war ja auch gut, dass ich hingegangen bin, weil sonst würde ich es wahrscheinlich jetzt bereuen. Würde ich mir denken, so, boah, was wäre gewesen, wenn ich da wirklich hingegangen wäre? Und also,
genau das wäre meine nächste Frage gewesen. Blickst du auf dieses Jahr dann zurück und denkst dir, fucking Gott sei Dank war das genauso, wie es war, weil ich so viel daraus für mich mitgenommen habe und über mich gelernt habe. Vielleicht wäre eine andere Entscheidung besser gewesen, aber Gott sei Dank habe ich das erlebt, weil ich jetzt einfach mehr über mich und das Leben weiß, als ich sonst wissen würde.
Ja.
Obwohl es vielleicht ein Umweg war, eine Abzweigung, die nicht hätte sein müssen.
Ja.
Oder denkst du dir, fuck, hätte ich es anders gemacht?
Du, ich muss sagen, ich bin noch immer ein bisschen zwiegespalten. Okay. Manchmal denke ich mir so, hey, eigentlich weil ich denke mir eh so, du lernst das meiste, wenn es dir, bei den Tiefpunkten. Ich habe das Gefühl, da lernst du wirklich das meiste, wie du auf Sachen reagierst. Und ich denke mir halt schon, das war super. Und dann habe ich manchmal Tage, wo ich mir denke, boah, ich habe dort halt einfach meine Zeit verschwendet. Also irgendwie so.
Spannend.
Ja, es ist,
wirklich spannend. Das ist jetzt wie lange her?
Jetzt sind es 2 Jahre.
Ah, ihr hast doch 2 Jahre, okay. Das ist ja quasi noch nichts.
Also, ja,
der Verstand, der Geist, die Seele braucht Zeit, um solche Sachen auch zu verinnerlichen und zu verarbeiten, ist vielleicht manchmal das falsche Wort, aber es ist halt auch einzuordnen, weißt du?
Ja.
Wir alle erzählen uns selber ein Narrativ über uns oder unser Leben. Und ich meine, ich kenne dieses, ich fühle mich erinnert zumindest an dieses Gefühl im Sinne von, hey, man will immer die optimale Entscheidung treffen und die optimale Entscheidung treffen, weil man will ja das Potenzial perfekt ausnutzen, oder?
Ja.
Und nur wenn ich die optimalen Entscheidungen treffe, dann kann ich, oder? Und dann Leute wie wir haben auch die Erfahrung, dass es manchmal auch einfach float und gut geht. Wenn du sagst, 4 Jahre in Folge hast du dich leistungsmäßig gesteigert und gesteigert und es ist so, alles hat gepasst. Ich bin hier perfekt on track, mein Potenzial perfekt auszunutzen. Und plötzlich, boom, hier ist eine nicht perfekte, eine nicht optimale Entscheidung, die vielleicht auf ganz anderem Wege einen weiterbringt und was lehrt, aber bezüglich dieser einen Sache, in dem Fall jetzt sportliche Leistungsfähigkeit, Profivertrag und so weiter, war es halt eher mal ein Abweg, Umweg.
Ja.
Und das ist schwer, das einzuordnen, dieses Narrativ, was man sich über sich selber erzählt, oder?
Ja, also, ja, eindeutig. Aber ich denke mir dann auch so, ich glaube halt, der Grund, warum es diese 4 Jahre lang gut gegangen ist, während mein Bachelor war, auch zum größten Teil, also vom Laufen gesehen her jetzt, dass ich wirklich eben vor dem Bachelor diese eine Verletzung hatte. Mhm. Und dann bin ich halt wirklich dadurch, glaube ich, hatte ich dann auch so ein bisschen das Vertrauen in mich selbst, da wirklich zu sagen meinem Coach, okay, also es gibt eine Grenze, mein Körper kann nicht alles schaffen. Mhm. Und ich glaube, ja, deswegen habe ich da damals, war ich wirklich vorsichtig beim Laufen dann nach der Verletzung. Mhm. Ja. Und ich glaube, dadurch hat es dann auch gepasst, dass ich mich dann über die 4 Jahre auch steigere. Mhm. Weil sonst wäre ich wahrscheinlich, weiß nicht, Übertraining, was auch immer.
Ja, spannend. Also es ist früher oder später erwischt uns alle irgendwie. Entweder im Kleinen, und das ist schon mal ein Obachtssignal, oder es geht mal richtig arg. Aber mit dem Studium per se, dort hast du gar nichts anfangen können. Arts and Humanities, also.
Überhaupt nicht. Das Ding war halt auch.
Wirklich deins.
Es war halt eine richtig strikte christliche Uni auch. Aha. Und ich muss halt sagen, also ich selbst bin nicht wirklich religiös, aber das war dann, keine Ahnung, du bist halt in den Unterricht gegangen und in jedem Fach, das ich hatte, musste ich entweder einen Aufsatz über irgendein, weiß ich nicht, Schriftstück in der Bibel schreiben oder halt so Sachen, wo ich mir wirklich denke, so, keine Ahnung, das irgendwie, das ist einfach nichts für mich. Also da, ich bin da auch
nicht. Vor allem auch der Architektur kommen, was ja auch sehr technisch lastig ist, oder? Also.
Ja, und auch halt sehr, das Coole am Bachelor war halt, das war halt eine Kunstuni und das ist so kreativ und so liberale Leute und das war halt voll meine Umgebung.
Ja.
Und dann war es halt irgendwie so das Gegenteil, weil das war so dann so eine ganz kleine Uni irgendwo in so ganz remote, halt ländliche Gegend. Mhm. Und die, wie sagt man, die Einstellung von den Leuten war halt auch ganz anders und da war es dann irgendwie schon schwer für mich.
Das heißt, es war wirklich nur die Reputation von dem Coach dort, die Reputation von dem Sportprogramm zu sagen, da will ich jetzt hin. Also
und
alles andere hast du einfach mal halt außen vor geschoben. So.
Ja, es war dann halt auch, dass mein Coach vom Bachelor, also wir hatten ja wirklich eine, also er ist jetzt wieder mein Coach halt eben, aber wir haben halt schon so eine gute Connection gehabt und der hat mir halt gesagt, hey, du solltest das echt mal ausprobieren. Und ich habe mir so gedacht, okay, also wenn der sagt, das passt für mich, ich vertraue dem mal.
Okay.
Und das war dann wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Hat halt nicht gepasst.
Spannend,
ist ja auch
spannend, ja. Hey, such is life. Such is life, also was soll ich sagen? So hart es auch ist, weißt du?
Yeah.
Im Moment ist es hart, es ist lange danach noch oft hart, aber such is life, ja? Yeah. Wie ist dann weitergegangen? Also du hast es dann, you called it, du hast es dann abgesagt oder abgebrochen.
Ja, yeah. Bin dann auch noch ein bisschen länger in Amerika geblieben, habe dann dort ein Praktikum gemacht und dann habe ich mich, weil ich wusste halt, Architektur ist meins, und dann habe ich mich halt in Schweden beworben an der Uni für einen Master und jetzt mache ich nur noch meine Masterarbeit fertig.
Alright, ja, 2-jähriges Masterprogramm, also jetzt mal auf dem, okay.
Ja.
Und du bist jetzt im zweiten Jahr und jetzt Masterarbeit fertig oder wie?
Genau, also Anfang Juni ist es dann vorbei.
Warum wieder nach Schweden?
Vor allem, also ich wusste, dass ich nach Skandinavien möchte, wegen, weil die halt im Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr weit vorne sind.
Mhm.
Und ja, mich jetzt immer irgendwie schon gereizt zu sehen, wie sie dort leben. Und das Masterprogramm war halt ist im Bereich von nachhaltiges Bauen.
Mhm.
Und das hat sich dann jetzt ergeben, dass ich in Göteborg gelandet bin.
Ja. War das sportliche Umfeld da weniger Thema, gar kein Thema mehr, sich das auszusuchen. Also es war jetzt wirklich mehr die Suche nach, was ist akademisch.
Ja,
das
genau.
Das finde ich, oder was ich wirklich will.
Ja. Genau, weil ich habe mir dann so gedacht, okay, weil ich habe dann schon wieder angefangen mit meinem Coach vom Bachelor halt also der hat mir dann einfach die Trainingspläne geschickt und wir haben halt immer, kommuniziert.
Ja.
Aber ich habe mir gedacht, okay, passt, also mit dem Training, das kann ich eh überall machen. Jetzt schaue ich mal, okay, wo ist das perfekte Studium für mich?
Okay.
Und ja, aber das mit dem Laufen hat sich dann eh auch, also ich habe dann auch schnell in Schweden ein cooles Laufteam gefunden.
Aha, aha.
Und das ist jetzt auch, das hat sich dann wirklich alles sehr gut ergeben.
Ja, erzählst du hoffentlich gleich noch ein bisschen mehr drüber, aber ich finde es so lustig zu sagen, davor war ja, okay, hey, komplett, also nicht komplett, aber doch fast kompletter Fokussport, oder? Studieninhalt ist nicht so wichtig, es ist hier eventuell der Track zu auch Profivertrag und dann nach einem Jahr, hey, jetzt akademisch, Fokus und Sport muss auch noch Also das ist ja schon ein Orga-Switch auch irgendwie.
Ja, aber ich glaube, das ist halt eben das, was ich dann gelernt habe, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche halt wirklich auch etwas neben dem Sport, wo ich wirklich aufgehen kann.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, eben, wenn ich den Sport dann überall, oder wenn ich jetzt das mit dem Sport sozusagen, ich arbeite wieder mit meinem Coach, das wird passen, jetzt brauche ich halt noch das andere Thema.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, war es dann eben der Switch für mich.
Als du dich dann für Göteborg entschieden hast, Göteborg. Mit was nochmal?
Göteborg.
Burg, okay, ja. Alles klar. Wie sagen die Locals?
Göteborg.
Ah ja, okay.
Ja, es ist halt dann Schwedisch. Ja. Also ein bisschen die Basics kann ich, aber ich muss zugeben.
Stell mir das als sehr absurde Sprache vor, zum Lernen für.
Ja, es ist schon als Deutschsprachiger viel leichter zu lernen,
ja, okay.
Aber die Aussprache ist halt das.
Ich wollte gerade sagen,
halt
so ein bisschen Pronunciation-Sachen, das ist ja,
ja, das ist
wie
echt.
Du da deine Zunge und deinen Kiefer bewegen musst für gewisse Dinge.
Die singen das ja auch ein bisschen so. Also
das ist schon cool. Wie ist die Volksseele dort so? Wie sind die drauf?
Ich
weiß, das ist eine allgemeine Frage, gell, aber
ja,
merkt man irgendwelche...
Das Ding ist halt, sie sind sehr, sehr... Schweden generell, würde ich sagen, sind sehr distanziert und zurückhaltend.
Mhm.
Also komplett das Gegenteil von Amerika, also von der Mentalität her. Aber dann, wenn du sie kennenlernst, dann ist es halt, kannst du schon eine gute Connection.
Ja.
Aber du musst halt wirklich dranbleiben, weil sonst...
Das klingt geil. Also sie hauen dir alle Roadblocks in den Weg, so ablocken. Und wenn sie irgendwie dann das Gefühl haben, ja, okay.
Es ist schon schwer, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, okay, im Sportlerteam, das ist dann schon einfacher, weil da triffst du dich auch die ganze Zeit und dann hast du auch die Wettkämpfe. Das ist halt wirklich dann dein Way in.
Mhm.
Im Studium war es dann auch okay, wenn du dann zusammen ein Projekt arbeitest und so, wie sagt man, bilden sich ja schon die Freundschaften und alles, das geht dann schon. Aber ich habe auch mit so vielen geredet, anderen internationalen Leuten, dass das ist halt, ist schon anders. Also man muss da wirklich proaktiv hingehen und sagen, okay,
hast du dann noch neben, also wenn du jetzt sagst, Sportdings dort, Uni-Projekte, ist da noch so viel Zeit für alles mögliche andere? Also
das
sind ja auch schon viele Leute dann wahrscheinlich im Sportumfeld, im Uni-Umfeld und so.
Ja, nee, also ich muss sagen, ich habe ein ziemlich, wie sagt man, fades Leben wahrscheinlich für die meisten in Schweden. Aber es ist für mich passt es halt. Es ist halt,
Weil die Schweden so crazy sind und generell so geile, ausschweifende Leben haben. Und dementsprechend ist einfach trainieren und studieren so.
Aber das Ding ist halt
so lame,
eben so Sachen wie, ich gehe halt nicht fort oder sowas. Mhm. Also das ist bei mir halt, das kann ich mir mit dem Training nicht erlauben.
Wie soll das auch gehen, oder? Ich habe mir das selber oft gedacht, wie soll das auch noch gehen und sich unterbringen lassen. Ne?
Ja, voll. Und ich bin halt dann die Langweilige im Freundeskreis, die dann halt als Erste geht, wenn irgendwas eine Veranstaltung ist oder
denken
sowas.
Denken das auch wirklich Leute über dich oder denkst du das nur über dich selber, dass du die Langweilige bist?
Also,
weißt du? Weil das eine Sache ist, mit der ich selber auch oft so, ich denke auch oft, ich bin halt der lame Massimo, der eben oft früher geht, oft gar nicht kommt und so. Aber wenn ich dann mal wo dabei bin, weißt du, denken das die anderen überhaupt mich oder ist es nur, was ich mir hier selber erzähle? Rede ich mir das selber ein, dass ich eigentlich so bin?
Und das ist eine gute Reflexion, ne? Das weiß ich selbst nicht genau.
Ja, ich weiß, das ist mega hart. Also ich denke da oft an den Dr. Paul Conti, das ist so ein Psychotherapeut. Ja, ich glaube, er ist MD und PhD in Richtung Psychotherapie, Psychologie in Amerika. So ein Traumaspezialist. Und der redet halt eben...
Ich habe von dem mal gehört.
Ja, der ist ja im Podcast rauf und runter zu Gast, Paul Conti. Und der redet halt rauf und runter über dieses Thema, weißt du, was sind die Sachen, die du dir von früh bis spät einfach selber erzählst? Ja? Ob das jetzt der innere Monolog ist, den du mit dir führst, so bin ich halt, das mache ich halt, weißt du, so tick ich halt.
Mhm.
Und dann bis zu den Sachen, die du dann auch anderen Leuten sagst. Weißt du, ich bin halt der Langweilige, der immer. Und ich mache das halt immer so und so. Und bei, weißt du, manchmal ist es ja auch akkurat, aber manchmal ist es auch spannend zu sagen, hey, wait a mal. Sage ich das einfach nur über mich, weil ich das immer schon über mich sage, weil mir das früher schon immer Leute über mich gesagt haben. Weißt du, und der innere Monolog wird ja dann auch oft zum Außen. Oder? Das, was du dir selber sagst, wird oft zu deinen Handlungen.
Ja.
Und das ist dann oft spannend, manchmal sich zu überlegen, hey, was...
Ja, das ist
es hier so ein self-reinforcing Cycle, den man hier... Aber
ja, das kann gut... Ich glaube, da muss ich wirklich noch mehr...
Musst du überhaupt nicht, nein. So viel zum Thema Sinneskrise durch den Rework-Podcast, weißt du, das ist... wir wollen das im Rahmen halten, das ist okay.
Wow.
Übrigens, jetzt die Re-Psychotherapie buchbar online unter www. Ja.
Spannend.
Aber wie hast du dich dann selber verstanden, als du dann nach Schweden gezogen bist? Oder war das eigentlich komplett wurscht? Bin ich jetzt Lemi, die Sportlerin, die auch noch ihr Studium fertig macht? Bin ich jetzt Lemi, die jetzt vollends ihr Studium fertig macht und daneben noch ihr Hobby Sport auslebt? Oder whatever.
Ja, ich glaube, es war dann eben eher der Fokus aufs Studium. Aber ich habe das Gefühl, das hat mir jetzt im Sport auch mehr geholfen, weil der Druck halt auch weggefallen ist irgendwie.
Ja.
Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich wieder viel mehr Spaß dabei verspüre. Ja. Irgendwie. Und ich habe das Gefühl, jetzt kann ich es, das klingt so blöd, aber jetzt kann ich es auch ernster nehmen. Oder ich mache halt jetzt viel mehr Umfänge als vorher. Aber es geht halt irgendwie, es geht halt einfach, weil ich das dann so fast zum Ausgleich vom Studium auch so mache. Ja. Also es ist so eine schöne Balance gerade, finde ich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es Sinn macht oder nicht, aber...
Sicher, man sieht es dir ja auch an, man hört es dir an, weißt du, wenn du darüber redest. Einfach der Ausdruck, es ist so, du siehst das schneller mal bei Leuten, nach Leuten, die viel trainieren, Leute, die auch erfolgreich sind. Aber du kriegst schneller mal ein Gefühl dafür, hey, ist das hier jetzt ehrliche Harmonie? Oder ist das hier, da ist schon jemand on the brink, weißt du?
Ja.
Und bei dir ist es so weit in dieser Richtung von... Aber weil du wahrscheinlich auch gerade aus der eher schwierigeren Phase rauskommst, weißt du? Und hast jetzt gerade wieder mal einen schönen Ort der Balance gefunden, ja? Wo du dich dann auch einfach auslebst. Ja? Wie ist momentan so volumensmäßig bei dir? Was machst du an Stunden, an Kilometern, an Trainingsverteilung? Also,
das aus? Jetzt ist es halt sehr, sehr stark lauflastig. Jetzt mache ich so um die 150, 160 Kilometer in der Woche. Und dann versuche ich zweimal Schwimmen, Krafttraining und das Radfahren ist gerade meine Schwäche, weil ich bin halt, ich sitze nicht so gerne indoors, muss ich sagen, also auf der Rolle oder so. Und ja, in Schweden ist halt das Wetter nicht gerade das Beste.
Ja.
Also da, ja.
Du kompensierst das mit, das klingt so blöd, mit natürlicher Begabung weg. Wenn ich denke, du hast beim Langdistanz so schnell einmal Transvaalberg, 2000 Höhenmeter und ich kann mich damals noch erinnern, den Vinci Hummel, sagt er noch was vom Namen, der so jetzt Sports Monkeys und so, damals auf die Kagan, der hat ja damals auch mitgemacht, auch für die Cup-Punkte. Und weißt du, du hast den einfach geschlagen. Nicht nur overall, sondern auch am Radsplit. Und ich denke mir dann so, ja, okay.
Okay, aber ist bei ihm nicht der Mann mit dem Hammer gekommen oder so?
Ja, sicher. Und er hat ja auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eher weniger trainiert. Das war ja auch, das waren ja auch so Spontano-Aktionen.
Ja,
bei dir ja auch. Also insofern...
Ja, ich weiß nicht, ist immer schwer.
Okay, also 150, 160 Kilometer laufen die Woche? Ja. Und was, zweimal Krafttraining?
Zweimal Krafttraining, zweimal Schwimmen und dann je nachdem vielleicht noch eine Radeinheit.
Okay. Was ist beim Krafttraining der Fokus? Einfach alles Verletzungsprophylaktische, also...
Ja, im Prinzip.
Oder auch viel Maxkraft, auch Sprungkraft, auch irgendwas. Wenn du sagst 1500, 3000, also... Sowas wie 3000 Meter kann vielleicht auch noch profitieren von Explosivität, von Max-Kraft-Sachen.
Oder? Das habe ich, ja, Explosivität und sowas habe ich eigentlich gar nicht wirklich gemacht.
Ja.
Das war dann wirklich nur...
Außer für die Längeren ja auch kaum. Also,
ja, weil ich habe da eigentlich mein Standardprogramm, eigentlich Max-Kraft eigentlich.
Okay,
dann,
okay.
Aber
beim Schwimmen dann, die zweimal, was machst du da?
Nur Technik.
Nur Technik?
Das Ding ist halt... Da bin ich halt dann schon...
Erinnert sich noch viel an der Technik, wenn man jahrelang Technik macht.
Da kann ich mich halt so ein bisschen entspannen, habe ich das Gefühl.
Ja, okay, cool.
Das ist
cool.
Halt,
dann ist es halt eine geile Ausgleichsgeschichte, ja?
Ja, voll.
Und du erhältst dir das Wassergefühl.
Genau, und ich denke mir auch, das hilft mir dann beim Laufen auch, weil sich ja die Muskeln schön dann auch auslockern.
Mhm.
So.
Mhm.
Und das, ja, irgendwie...
Ja.
Und es ist auch für den Kopf halt super, irgendwie.
Okay.
Ich habe das Gefühl, dass so manchmal... Ja, für manche hört es sich urlangweilig an, das an der Länge zu schwimmen, aber ich habe das Gefühl, da kann man auch so schön in den Flow kommen und abschalten.
Ja.
Also,
absolut.
Ja, irgendwie, das passt.
Und du wirst so verdammt effizient sein, wenn du dann wieder mal mehr Triathlons machst. Du bist einfach so kraftsparend, du machst kurze Bewegung, gleitest einfach davon, ist wurscht, ob du Umfänge machst oder Intervalle beim Schwimmen, das ist dann egal. Außerdem kannst du dich einfach beim Sog bei wem reinhauen. Und beim Laufen selber dann, also was ist eure Trainingsphilosophie, wie... was ist der Hauptfokus? Sind es die 10K Halbmarathon und alles andere wird reingestreut? Und wie gehst du das mit deinem Coach generell an? Was ist so generell seine Trainingsphilosophie? Polarisiert, pyramidal, bla bla bla, weißt du? Und was ist auch dein Input, wo du merkst, hey, das bekommt mir gut, das mag ich, lass uns in die Richtung mehr gehen?
Mhm, ja, also ich meine, unser Fokus ist ja wirklich dann eben 10 Kilometer und Halbmarathon und wir haben jetzt halt gerade, ich meine, das ist jetzt mein Maximum an Volumen, was ich mache vom Laufen her. Also es ist jetzt eben Das klingt so blöd. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Base Phase, weil halt die kurzen Wettkämpfe drin sind. Aber das war halt eben jetzt auch so, die Saison war halt schon auch cool, weil mein Coach halt gesagt hat, nimm dir das alles als Trainingswettkampf mit, weil es ist ja nicht meine Hauptdistanz und so.
Ja.
Aber jetzt dann wird es dann schon wieder, also wir haben dann auch viel, also wir haben immer jede Woche eine Threshold-Einheit gemacht und dann die andere Session war dann immer kurze Intervalle. Und jetzt wird es dann wahrscheinlich wieder eben längere Intervalle, mehr, ja, eben ja. 5K, 10K Tempo und dann,
ja. Ja. Aber bis jetzt Lit, Grundlage, Volumen, also lockeres Volumen.
Genau.
Plus ja. einmal Threshold, plus einmal wirklich kurze, knackige Sprintsachen.
Genau, ja.
Auch so, weil es gut reinpasst oder eben auch, weil ihr gewusst habt, hey, ihr nehmt ein paar Hallensachen, ein paar kurze Sachen mit?
Ja, eigentlich weil wegen den kurzen Sachen dann auch. Also ich habe ihm das, halt eben so gesagt, dass ja, wäre halt eine Möglichkeit, dass ich da bei den Staatsmeisterschaften mitmache und hat gemeint, ja, wäre voll cool, also wenn du Lust hast, dann mach das einfach eben zum Spaß und eben, das wird dir dann später auch helfen.
Ja, ja, voll. Ja, das ist ja das Coole an der Base Phase. Du kannst eigentlich wirklich alles machen. Du kannst von Repeated Sprint Training bis hin zu Schwellenintervallen gehen und alles hilft dir, dieses Ding da zu schaffen, was du dann transformierst in das, was du eigentlich willst. Das ist ja das Coole.
Genau.
Dann kann man echt mitnehmen, was man will. Und jetzt wird sich das wandeln, die kurzen Sachen fallen eher weg.
Ja, und also die ganzen.
Was sind dann längere Intervalle und wie genau?
Ja, so wahrscheinlich 800 bis 1 Kilometer oder.
Ja,
also das wären dann schon die richtigen schnellen Sachen auch für die 10 Kilometer und dann wird es wahrscheinlich ja für die andere Einheit trotzdem noch eher Threshold und irgendwas Längeres.
Dann okay, sein. Aber es bleibt bei zwei härteren Sachen in der Woche?
Genau.
Wirklich nur Uhr und der Rest ist Base-Kilometer und
Grundlage.
Okay.
Es war eher spannend, weil ich habe ja eigentlich das erste Mal, wie ich am Anfang nach Schweden gegangen bin, da habe ich ja dann auch, bin ich halt in diese neue Trainingsgruppe und da habe ich dann gesagt, okay, ich möchte mal deren Plan ausprobieren. Und dann habe ich das mit meinem amerikanischen Coach halt für eine kurze Zeit beendet.
Ja.
Und die trainieren halt extremst intensiv, habe ich das Gefühl, weil die haben halt wirklich 4 harte Einheiten im Laufen in der Woche und dann halt noch den Long Run am Sonntag.
Ja.
Und das war dann, ich habe mir so gedacht, ja gut, versuche ich es mal. Aber das war dann zu viel. Also muss ich echt sagen, das war dann, Dienstag hattest du dann schon so eine Doppeleinheit, also am selben Tag, zweimal hart.
Ja, ja.
Und dann auch immer mit der Gruppe und ich bin dann auch so eine, die sich dann extra nochmal pusht.
Ja.
Und dann, wenn du ständig am Limit bist, dich nicht regenerierst, da habe ich dann auch dann.
Und das hast du dann schnell gecheckt selber. Also das hast du sehr schnell gespürt und gecheckt, hey, not so gut.
Bisschen, war dann einfach irgendwie, für meinen Körper war das nicht so gut.
Aber glaubst du, da hat es dir schon geholfen, dass du die Erfahrungen von davor gemacht hast? Weil ich stelle vor, bis zu diesem Zeitpunkt wäre alles Smooth Sailing gewesen. Und dann denkst du dir, okay, jetzt probiere ich das skandinavische Prinzip da aus. Hättest du so schnell dann auch sagen können, hey, das ist gar nicht für mich, sondern wärst dann noch ärger reingekippt?
Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist dann schon die ganze Erfahrung, dass man dann eben auf sein Körpergefühl dann eher hört und sagt, okay, ja.
Körpergefühl ist so eine spannende Sache, oder? Also, das haben wir ganz kurz jetzt im Vorgespräch angesprochen, aber der Körper ist keine verdammte Maschine. Der Körper ist nicht dieses Ding, wo jeder Input zum gleichen Output führt und mehr Input ist mehr Output, sondern du machst oft die gleichen Sachen, die du immer schon gemacht hast, aber weil sich einfach andere Dinge in deinem Umfeld ändern, weil du dich änderst, weil man älter wird, weil man in einem neuen Umfeld ist, reagiert man halt nicht gleich drauf, oder?
Ja,
das ist so eine dynamische Sache, die man abwägen muss, oder?
Weil eben auch wie der Kopf dann reinspielt und eigentlich alle Lebensumstände dann.
Ja, ja. Aber es ist lustig, weil momentan gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in der Triathlon-Welt, nachdem die Norweger ja so erfolgreich sind die letzten Jahre schon, und aus dem Laufsport kommt das, glaube ich, auch, oder? Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, aber dieser Läufer, der dann eben seine Trainingsphilosophie veröffentlicht hat in so einem Blogpost und diese Double Threshold Days haben ja diese extreme Berühmtheit erlangen. Markus Backen, kann das sein, dass er so heißt? Ich glaube, Läufer aus Norwegen, ich glaube, er heißt Backen. Und dann ist es ja der Craze geworden. Ah, das ist jetzt also der Secret Key, um in diese Sphären vorzustoßen. Double Threshold Days und eben so 4, 5 härtere Sachen die Woche.
Ja.
Wo man ja aber dann denken muss, lustig, gerade vor 2, 3 Jahren war es noch das polarisierte Konzept, wo man eigentlich nur Grundlage gemacht hat und jetzt ist plötzlich das der heilige Gral, lustig.
Ja.
Die Antwort ist aber anscheinend einfach nur, hey, was immer einem halt bekommt. Gell?
Voll das Individuelle. Ich glaube, das ist dann wirklich so, Ja, eben, dass man, ist halt wirklich schwer, weil ich glaube, man braucht halt die Erfahrung vom Training her, aber man muss dann schon irgendwie so herausfinden, okay, was kann ich jetzt wirklich mit mir vereinbaren, weil vielleicht wäre das auch super für mich gewesen, hätte ich halt die Uni daneben nicht gehabt und hätte ich mich entspannen können den restlichen Tag. Vielleicht hätte ich es dann gut verkraftet, aber in meinen Umständen war das halt nicht möglich. Also ich wollte halt trotzdem noch alles in der Uni auch noch geben und dann, ja, wenn der Kopf dann auch nicht mehr dabei ist und dann du dich nicht mehr regenerierst, dann... Ja, dann passt es halt nicht.
Also, ja, und auch psychischer Stress ist Stress und beeinflusst die Regeneration in irgendeiner Art und Weise.
Das stimmt.
Was werden dann die Saison-Highlights? Die A-Races oder hast du schon ausgesucht?
Ja, ich glaube jetzt werden es, also ich habe mich jetzt für den Halbmarathon in Valencia angemeldet. Da habe ich noch ein bisschen Zeit, aber dann werden auch noch die 10 Kilometer Staatsmeisterschaften und 5 Kilometer und dann auch im Triathlon möchte ich, ja, muss ich mal schauen.
Nein, jetzt wird spannend heraus, was willst du machen? Oder ist das großes Geheimnis?
Nein.
Ich will nur wissen, also, wo ich mich fernhalten muss, damit ich nichts...
Nein, ich hoffe, wir sehen uns dann. Nein, ich überlege halt schon, ja, ich muss halt wirklich schauen, wie es dann reinpasst mit... Olympisch würde ich gerne machen, die Starts.
Ja.
Und ja, ich weiß nicht, wie es
ist. Was sind denn die dieses Jahr?
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
Ich auch nicht. Ich weiß nur, die Sprints-Starts sind lustigerweise in Kärnten, am Kraigersee. Also wenn du, wenn du noch beim HSV wärst, wärst du da sicher auch eingespannt geworden.
Ja.
Für eine kurze, knackige Sprintdistanz am Kraigersee.
Ja, aber ich muss sagen, Sprintdistanz. Ja,
heftig, oder?
Es ist heftig.
Absolut heftig. Vor allem dort, das sind 3 Radrunden und jedes Mal so ein 4-5 Minuten Anstieghügel, wo du aber halt wirklich, also wenn, das ist Windschattenfreigabe, bei den Staatsmeisterschaften jetzt logischerweise auch, und das ist halt absolutes Limit. In 3 Runden jeweils einmal bist du da 4 Minuten, 5 Minuten kurz einmal beim absoluten V2 Max, Oberlimit-Test. Danach ist eine Abfahrt und so, aber das ist schon.
Ja,
das ist Laktatparty, ich sag's dir, das ist crazy. Also Halbmarathon, Valencia, eventuell ein bisschen Triathlon hier und da.
Ja.
Und 10K Staatsmeisterschaften hier. Ja.
Ja, und dann eben auch die Fünfer. Und vielleicht gebe ich mir noch einmal die 1500 an, weil ich habe da halt jetzt noch eine Rechnung offen, glaube ich. Also da muss ich schauen.
Hey, you do you. Whatever. Wenn du denkst, du brauchst das, klar, let's do it. Hast du da komplette, wie soll ich sagen, Freiraum dir aus? Zu suchen. Warte kurz. Kurz Kamera wechseln. Okay. Wie heißt dein Coach eigentlich?
Patrick Reagan.
Patrick Reagan. Kennt man den irgendwie, wenn man aus der Szene kommt?
Du, oder? Er ist halt. Er war mal professioneller Ultraläufer.
Oh,
also, ich glaube nicht, dass du
ihn kennst. Will ich gar nicht selber zum Ultralauf entwickeln?
Doch, er versucht es die ganze Zeit, aber ich glaube, dafür bin ich nicht. Bin ich nicht gemacht. Also, mental ist es, glaube ich, nicht.
Ich glaube tatsächlich, dass ich genau für sowas gemacht wäre.
Echt?
Rein von meiner Physiologie und von meiner Veranlagung. Was ich nur nicht packe, zum Beispiel, und das ist ja bei mir persönlich so lustig. Ich glaube, so energiebereitstellungstechnisch wäre ich für sowas genau geschaffen, aber mein Gestell hält es nicht aus. Und das war bei mir immer schon so. Ich muss so vorsichtig sein, wie schnell ich Volumen steigere, wie viel Volumen ich halten kann.
Mhm.
Und mein Körper sagt mir einfach auf Anatomieebene schneller mal, hey, hier und nicht weiter.
Okay.
Obwohl das hier überhaupt nicht limitierend wäre. Und das ist mein Trade-off, was ich über mich habe lernen müssen, zum Beispiel zu sagen, also das ist ja auch ein Prozess, zu sagen, hey, wow, da wäre eben so viel Potenzial, auch für so lange Sachen, Halbdistanz, Langdistanz, Ultra-Geschichten, so rein physiologisch, aber dein Körper hat andere Grenzen. Ja? Deine Anatomie gibt dir andere Sachen vor, dass du eben nicht unendliche Umfänge da blast. Ja? Und das ist auch eine Sache, mit der man dann einfach leben lernen muss, weißt du? Zu sagen, ich kann nicht alles richten und ich kann nicht alles mir hindeichseln. Manchmal gibt es gewisse Limitationen.
Ja, das stimmt.
Oder? Ich meine, niemand hat gesagt, dass das Leben unendlich fair ist und dass jeder Mensch alles erreichen kann auf diesem Planeten.
Ja.
Es gibt, oder? Weißt du, was ich meine?
Aber ich habe das Gefühl, dass trotzdem, selbst wenn du jetzt sagst, okay, du kannst vielleicht nicht das größte Trainingsvolumen einfach abspielen, dass du halt trotzdem die Bewerbe ja richtig gut abschließen könntest, aber du müsstest halt das, also ich habe das Gefühl, dass das eben dann wieder so individuell ist, dass man das Training dann einfach drauf umstellen muss und sich bewusst sein muss, okay, das, so weit kann ich gehen und weil ich habe das Gefühl, dass es so auch beim Laufen so unterschiedlich, wie viel man jetzt eben, wie viele Wochenkilometer verschiedene Athleten machen, aber trotzdem die Leistung so wahnsinnig gut ist. Also ich kenne da auch eine, eben wahrscheinlich die beste College-Athletin jetzt in Amerika, die ist halt wirklich nur dreimal in der Woche geht die laufen, hat vielleicht 30, 40 Wochenkilometer, aber läuft dann um die 15 Minuten auf die 5 Kilometer. Ja. Und ich denke mir so, hey, also
crazy, oder?
Die hat es, aber die hat es echt für sich herausgefunden. Die, die kann halt nicht mehr laufen in der Woche, aber es funktioniert, was sie macht. Also.
Es ist so spannend, so viele Wege führen nach Rom, ja?
Ja.
Also das ist, ist wirklich genau, wie du ansprichst, so interessant. Leistungen im Wettkampf können oft so gut und so gleich sein, mit so unterschiedlichsten Ansätzen, unterschiedlichsten Volumina, unterschiedlichsten Intensitätsverteilungen, unterschiedlichsten Trainingsphilosophien. Ja? Also ich war auch schon immer so einer, im Training haben mir Trainingskollegen immer gesagt, jetzt gib mal Gas, streng dich mal ein bisschen an, du musst nicht immer so lame-ass da hinten herumtandeln. Ich muss so, nein, das ist das Beste, was ich zustande bringe, was wollt ihr von mir? Und dann im Wettkampf habe ich sie mal geschlagen, sie haben mich einmal knapp geschlagen, es ging immer so hin und her und die dann jedes Mal... Massimo, verdammte Scheiße, was machst du da? Aber es ist ja, wie du sagst, man muss dann seinen Approach finden. Ja? 150 Kilometer laufen würde ich, glaube ich, keine Ahnung, wenn ich vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Thema Vereinswechsel. Also längste Zeit waren wir beim selben Verein, HSV Triathlon. Und jetzt Omnibiotik, oder wie?
Genau, ja.
Was ist da die Story?
Das, ich habe das Gefühl, das war so. Das Coole ist ja, ich habe ja immer die Simone und den Chris ja auch bei den Wettkämpfen gesehen und da haben wir uns immer schon gut verstanden und ich habe dann, ich meine, Omnibiotik, das Team kennt man ja, also irgendwie und ich habe mich da eher einfach ganz normal beworben wie alle anderen und hat halt gut geklappt. Und,
ja, cool, aber die machen schon einen guten Job, oder? Also wie sie ihre Sachen platzieren, präsentieren, das Aufbau vom Team drumherum und so.
Ja.
Glaubst du, die hätten auch gern, dass mehr Triathlon wieder ansteht irgendwann nochmal?
Ja. Ich glaube deswegen, aber das ist eh auch, finde ich, gut, weil das motiviert mich jetzt mehr, irgendwie auch so, weißt du, beim Triathlon auch so dabei zu bleiben. Also ich habe schon das Gefühl, dass das auch, ich meine, klar, ich sage jetzt, okay, ich bin halt, das Laufen ist halt wirklich das, was ich liebe, aber halt irgendwie die anderen zwei Sportarten haben mir das Ganze jetzt auch irgendwie ermöglicht, also wie ich mich da weiterentwickelt habe.
Ja, und klar.
Ja, ist halt, ich möchte mir das schon eben beibehalten.
Ja. Ist auch schön und cool. Und diese Abwechslung und dieses verschiedenste Arten der Belastung, aber eben auch Schwimmen als Abschalten nutzen zu können und so weiter.
Ja.
Planst du dein Leben einmal A generell und B länger als ein oder zwei oder drei Jahre im Voraus? Oder anders gefragt, also hast du eine Vorstellung, wie es weitergehen soll?
Ja, also ich war ja früher, habe ich mir wirklich das ganze Leben schon ausgeplant, aber irgendwie seitdem das dann alles so sich entwickelt hat mit dem, verschiedenen Masterprogrammen und sowas, versuche ich jetzt nicht, mich auf irgendetwas zu versteifen, weil sonst wirst du eh irgendwie enttäuscht oder lässt halt eine Möglichkeit aus, was vielleicht cool wäre.
Ja.
Aber ich plane halt schon zurück nach Wien. Bin jetzt dann eben im Prozess, halt einfach Bewerbungen rauszuschicken.
Okay.
Also ich glaube, das wird dann wieder mein... Aber ich glaube, es ist halt, ist halt schwer zu sagen, weil ich bin halt dann auch so jemand, wenn sich eine coole Möglichkeit irgendwo anders ergibt, ich bin dann nicht so, also...
You gotta go with the flow. Also,
ja, so...
Das ist ja eine der wahren Künste im Leben. Du so einigermaßen einen Plan haben, wo man so generell hin will oder was einem taugt, was man will vom Leben, aber dann offen genug bleiben für alle Sachen, die einem reingespült werden.
Ja.
Und dann on the fly zu entscheiden, nicht so cool. Und das ist ein Spagat.
Ja, voll.
Ein Spagat zwischen Planung und ich hab da einen Drive und ich bin offen für alles, was daherkommt. Das ist das Lustige.
Auch ganz spannend,
ja.
Ich muss sagen, eben wie ich noch im Bachelor war, da habe ich mir wirklich alles schon so ausgemalt, wo ich dann wirklich hingehen möchte für den Master und dann, wo ich dann danach arbeite. Also ich habe wirklich schon genau ins einzelne Detail so für Jahr gewusst, was ich dann machen werde.
Ja.
Und dann hat es beim Master schon, war es dann schon so, okay, weil ich wollte unbedingt nach Kanada und dort den Master machen. Und dann war es halt gut, finanziell einfach nicht möglich, weil, und dann habe ich schon so gedacht, okay, gut, jetzt muss ich es irgendwie ändern. Also ich muss einfach mit den Möglichkeiten schauen. Also ich
glaube. Hast du damals schon gedacht, du wirst genau wissen, wo du mit 30 bist, also geografisch und ausbildungstechnisch und jobmäßig und sportlich?
sportlich wahrscheinlich weniger, aber ich habe halt schon so im akademischen Bereich und sowas schon immer gedacht, okay, ich würde halt gern ein riesen bekanntes Architekturbüro und irgendwie meine Träume gehabt. Aber das hat sich alles so verändert, auch mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe in den Praktika und so. Also es ist wirklich... Ja,
aber Architekturbüro wäre immer noch die Sache, die als nächster Step einmal am coolsten wäre?
Ist wahrscheinlich. Einfach nur mal auch da, um da jetzt auch reinzukommen und wirklich das ist ja dann, habe ich das Gefühl, auch gut, ich habe meine Praktika gemacht, aber ich glaube, es ist dann trotzdem auch was anderes.
Ist das eine crazy Branche? Also wir sind, das ist eine Sache, die ich keinerlei Einblick habe. Ich habe lustigerweise in der Schulzeit einmal 3 Tage berufspraktische Tage in einem Architektenbüro gemacht. Und ich war so falsch am Platz, wie man nur falsch am Platz irgendwo sein kann, weil ich habe keinerlei Begabung mit meinen Händen, einmal künstlerisch, also Skizzen zu zeichnen, geschweige denn technisch zu denken und zu arbeiten, also du kannst niemanden nehmen, der falscher ist mit bei Architektur als mich, lustigerweise. Aber wie sind, haben die auch einen eigenen Spirit, eine eigene Mentalität? So?
Es ist halt wirklich unterschiedlich, habe ich das Gefühl, in was für ein Büro du dann reinkommst, was für ein Umfeld. Weil ich habe jetzt auch ich war ja bis jetzt immer bei so kleineren Büros, also wo es wirklich ein familiäres Umfeld, und dann hast du schon lockerer, dann hast du deine Projekte, du arbeitest halt wirklich im Team daran, aber hast dann auch deine gemütliche Kaffeepause oder was auch immer. Ja. Aber dann habe ich von den anderen Freunden gehört, die dann wirklich bei diesen Top-Büros sind, und die haben dann wirklich nichts neben, also... Mhm. Das klingt jetzt blöd. Aber halt,
kann es mir vorstellen.
Ja, bis spät in die Nacht, wenn du irgendeine Abgabe hast, da wüsste ich, okay, dann könnte ich den Sport, hobbymäßig machen. Aber halt jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, da wärst du mit der Leistung sicher nicht mehr dabei.
Ja. Also, war ein Spagat, den ich auch irgendwie habe mir Gedanken drüber machen müssen. Bei mir war es halt aus der Wirtschaft, Finance Background. Und die coolen Jobs in der Beratung, in Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung oder die halt auch gut zahlen und so, das sind genau diese Jobs, wo Leute halt 50 plus Stunden reinbuttern. Yeah. Gar nicht, weil sie es jetzt müssen, aber es wird schon auch irgendwie erwartet und du machst es dann auch einfach. Yeah. Und wo bleibt dann Zeit für die wahren Freuden im Leben? Ja, und es gibt immer diese paar Prozent oder 0,1%, die in ihrer Sache so vollends aufgehen und die auch nichts nebenbei brauchen. Vielleicht sind wir nicht gerade solche, oder?
Also, ich glaube, das lernt man dann eher selbst über sich. Da muss irgendeine Balance dabei sein, habe ich das Gefühl.
Die ewige Suche nach der Balance, oder? Also das ist ein overarching Theme im Leben und ja auch bei uns immer in allem, was wir tun und sagen. Ja.
Ja.
Zum Abschluss noch, gibt es Sachen, die du tust oder mit denen du dich beschäftigen kannst, wenn sowohl von der akademischen Seite als auch vom Sport einmal, wenn du da mal kurz einen Abstand brauchst. Also irgendeine Sache, die dann noch einmal daneben steht, die so dein Last Resort ist, um einmal, bei mir wäre es wahrscheinlich Musik. Also ich schnapp dann doch einmal meine Gitarre oder lege mich ins Bett und meditiere zu Musik dazu oder so. Aber hast du... Ja. Oder ist es was Handwerkliches? Keine Ahnung. Also.
Ja, ich glaube, bei mir ist es eben, ich habe das Gefühl, ich probiere halt gerne Sachen aus. Ich habe jetzt auch angefangen, mir ein bisschen Klavier selbst beizubringen. Ja, nice, also ich finde es, finde ich auch voll cool, weil du kannst da wirklich auch schön abschalten, muss ich schon sagen. Aber ja, ich bin halt auch, bin halt im kreativen Umfeld, also dass ich da gerne eben, ich male unglaublich gerne, habe jetzt auch mit so einem Furniture Design, also Möbel Design Kurs angefangen nebenbei. Ja. Das ist halt auch voll cool, weil du halt, irgendwie, ich bin halt schon eine, die hands-on irgendetwas gerne macht. Und ich habe das Gefühl, so im Studium jetzt gerade ist halt wirklich alles vorm Laptop. Mhm. Und das ist gerade so der cool, irgendwie so selbst was zu erschaffen mit den Händen.
Okay. Aber das ist nämlich wirklich toll, oder? Also mit deinen Händen Material anzugreifen, es zu formen und in etwas zu gießen, was, also wie soll ich sagen, aus der Sache, die schon da ist, etwas herauszuholen, was die ganze Zeit darin war, aber du bringst es zum Vorschein so auch.
Also. Voll. Ja. Aber es ist auch irgendwie spannend zu sehen, was dann da noch dahinter ist, weil du musst dir dann wirklich auch so ein bisschen auch technisch halt überlegen, okay, die Maße und wie kommt das dann alles zusammen und irgendwie ist es schon ganz spannend, irgendwie auch. Ja,
Im Architektenberuf kann man sich da eher auch ein bisschen aussuchen, ob man auf der künstlerischen, designtechnischeren Seite oder auf der technisch-technischeren Seite ist, oder? Weil so stelle ich mir diese Berufsgruppe vor. Ich meine, es ist ja auch höchst technisch. Civil Engineering geht ja Hand in Hand mit Architektur und der Planung, aber es ist auch höchst kreativ.
Ja.
du würdest vielleicht lieber auf der kreativeren Seite davon sein? Oder
wie? Eindeutig, ja. Ja, okay. Ja, da glaube ich schon. Ich meine, ich bin schon noch ein Zahlenmensch, also das habe ich auch gerne.
Okay, lustig.
Aber wenn ich es mir wirklich dann aussuchen würde, würde ich lieber eben in Richtung Design und wirklich Ideen einbringen und ja, eher das Kreativere dann.
Lustig. Ja. Sowohl im Sport als auch jetzt auf der Schiene so eine große Bandbreite. Ja? Beim Sport, die mehreren Sportarten, die Bandbreite der Distanzen und auch da Zahlen und Planung auf der einen Seite und das Strukturelle, aber auch das Künstlerische auf der anderen Seite. Lustig. Wirklich, wirklich große Bandbreite. Ja? In den Sachen, mit denen du dich beschäftigst. Hey Lemi, von Herzen danke für das coole Interview, für die Spontanität, dass es noch zustande gekommen ist.
Ja, danke dir auch.
Große, große Freude, hat wirklich viel Spaß gemacht.
Fände ich auch.
Was wären Abschlussworte von dir, die du, weiß nicht, anderen Leuten in unserem Alter, die vielleicht vor so einer Journey stehen wie du, die gerade mittendrin sind in einer Sache, in der du selber schon mal drin warst, so eine Key-Sache, ein Key-Learning, was du vielleicht auch gerne hättest, was Leute auch einmal hören. Ob es jetzt engagierte Hobbysportler sind, die voll reinputtern, oder ob es die angehenden Profis sind, aber...
Ich weiß nicht, also ich glaube halt einfach mal neue Sachen ausprobieren, aber vor allem, ich glaube halt immer den Spaß beizubehalten. Also egal wie, ich kenne es ja auch voll, dass man da so schnell in die Leistungssteigerung und sowas reinrutschen möchte, aber im Endeffekt ist es ja wirklich, vor allem im Sportlichen, man muss Spaß dabei haben, auf irgendeiner Ebene. Und ja, wahrscheinlich ist das dann das Wichtigste.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, Lamuela Wutz, vielen lieben Dank.
Dankeschön.